Ich bin es leid, mich an die Zeit zu erinnern. Ich bin auf dem Weg zurück zu mir.
Binormal. Grenzbereiche des Bipolaren. Ein Feature von Christian Lerch und Irina Balzer.
Manchmal bin ich mir eben auch unsicher, ob ich krank bin. Ich habe ihnen natürlich gesagt, ich habe eine Krankheit in mir drin, der zweite Mann. Der Mann hat mich kennengelernt, als ich manisch war. Und der hat direkt Schuss gesagt bei der Erkrankung, als er dann ausgebrochen ist, wieder. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Ich mache es jetzt eben aber nicht zum Vorwurf. Der ist ja nicht der Einzige, der so reagiert. Bipolare haben immer Schwierigkeiten mit Partnerschaften. Ist doch so. Ja. Naja.
Es ist ein real existierendes gesellschaftliches Konstrukt um eine real existierende Befindlichkeit. Also manisch ist im Aufbruch sein. Weil vorher bin ich, manisch ist mit ganz viel Energie, ganz viel Bewegung, ganz viel Kraft, ganz viel guten Ideen. Und krankhaft manisch wird das, wenn das zu viele Ideen sind. Also wenn das mehr Ideen sind, als in den Kopf passen.
Ich habe mir einen anderen Namen gegeben. Auch meine Stimme soll nicht erkannt werden. Das möchte ich nicht.
Wenn ich mich jetzt selbst so beobachte, wie ich rede, das viel Reden ist manisch. Das Stottern und das Fadenverlieren, das ist deprimiert. Und es gibt Misszustände.
Ich lauf mit dir weg. Wir kriegen 17 Kinder. Der Hund wird die Hauptattraktion. Na, 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 na. Na, 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 na.
Ich würde nicht mit Ihnen hier sitzen, wenn ich nicht genügend Vorteile davon genossen hätte, dass ich mich so damit identifiziert habe, dass ich mich damit tiefer beschäftigt habe. Ich kenne auch Leute, die einfach sagen, ich will davon nichts mehr wissen. Ich mache einfach meine Arbeit weiter und ich will nie wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden. Also ich habe so einen Jagdschein, Narrenfreiheit. Ich darf mir bestimmten Quatsch erlauben.
Und? Hallo? Hey! Hey, Sie? Was machen Sie da?
Meine Geschichte beginnt vor 5 Jahren.
Das Leben einer anderen.
Das Leben einer anderen. Kurz nach meinem 26. Geburtstag. Den ganzen Sommer 2009 über verbringe ich lange Stunden und Tage vor dem Computer für meinen Abschluss. Unter dem Druck meiner Eltern, endlich fertig zu werden. An genügend Schlaf ist über Monate nicht zu denken. Fertig mit meinen Nerven. Dann die Affäre mit Alexander. Ich fühlte mich mit ihm befreit. Wir haben von Kindern geträumt. Danach die Trennung von Michael und der Verlust des Wirs. Blutleer verreise ich nach Paris und verstecke mich bei Christine. Rastlos und gleichzeitig deprimiert. Nach einigen Nächten des Heulens und Wachens schleppt mich Christine zu einem Arzt. Der Hausarzt stellt nichts Körperliches fest. Er verschreibt mir ein Antidepressivum, Xanoa, gegen mein Mal-être, mein Schlechtsein. Mit der Bedingung, zurück in Deutschland einen Psychiater aufzusuchen.
Wenn man es so hochrechnet, in 13 Jahren 9-mal in der Psychiatrie, dann bin ich ja alle 1,5 Jahre weg. Anstrengend.
Ach, jetzt habe ich ihn wieder nicht überlegt, einen Satz. Nochmal. Wie würden Sie den jetzigen Zustand beschreiben? Muss ich das...
Dr. M. in Berlin-Charlottenburg fragt, wie es mir geht.
Wie es mir geht?
Okay, sage ich. Mehr Frage denn Antwort.
Okay.
Ob ich schon früher eine psychiatrische Diagnose bekommen hätte.
Als Kind wurde eine Hyperaktivitätsstörung...
Ja? Als Kind wurde eine Hyperaktivitätsstörung, ADHS, diagnostiziert.
Medikinet.
Ich hatte ein Medikament dagegen bekommen. Medikinet, eine geringe Dosis Kinderspeed. In der Oberschule setzte ich es wieder ab. Ist das wichtig?
Ist das wichtig?
In der Manie bin ich gefährlich für mich, weil ich halt alles Mögliche verliere, verschenke, sage, ah, da gibt es bestimmt irgendeinen Paragraphen, mit dem ich das hinterher wieder eingetrieben bekomme.
Ich bin zwar nie so, wie nennt man das so, vergewaltigt worden, aber ich tue mir keinen Gefallen. Und diese scheiß Libido, und wenn ich denn so euphorisch, so gut drauf und eine tolle Frau, ich ziehe die Männer an wie Magnet.
Ich habe die Frage, ob ich gefährlich bin, ne? die habe ich mit Ja beantwortet. Ich glaube nicht, dass ich aus eigener Hand sterben werde. Da habe ich 2 Tage mit Selbstmordabsichten, also als 30-Jähriger 2001 gehabt. Und das erste Mal bin ich gerettet worden, das zweite Mal habe ich selber doch einfach die U-Bahn zurück nach Hause genommen. Und wenn du wirklich nicht mehr leben willst, hast du dich von allen deinen Freunden verabschiedet und denen gesagt, was du vorhast, und dir die Erlaubnis geholt. Und haben die wirklich alle gesagt, leck mich am Arsch und ich verpisst euch. Und kommst du immer noch zur Bilanz? Da ist mir eigentlich klar geworden, ich muss mich, wenn ich wieder in die Gefahr komme, eigentlich nur daran erinnern. Und
ich habe so eine Männerliste, aber da bin ich ganz glücklich drüber. Mehr als die Hälfte kenne ich den Namen. War mehr oder weniger eine Beziehung. War mehr oder weniger, wo ich nachgedacht habe. Etwas weniger als die Hälfte ist diese Scheiße. One Night. Dieses, ich kann mich an ihren Namen erinnern. Und das ist sozusagen, was ich im Krankenhaus auch sage, dass ich mich davor schützen möchte.
Ich mag Dr. M. Er stellt konkrete Fragen. Er erlaubt mir kurz und bündig zu antworten und zwingt mich nicht allzu tief in meiner Seele zu wühlen und zu graben. In einem Nebensatz erwähne ich die Trennung von Michael und die Sache mit Alexander. Nennen Sie mich Justine, bitte ich den Psychiater unbekümmert.
Nennen Sie mich Justine.
Nach 15 Minuten sind wir am Ende meiner Sitzung und Dr. M. unterschreibt meine Anamnese. Heute Nacht hat sich bei Patientin Justine ein Erregungszustand mit unkontrolliertem Verhalten und Zertrümmerung des Handys ereignet. Die Patientin berichtet, depressiv gestimmt wirkend seit über 3 Wochen, deutet promiskuitives Verhalten an.
Heute Nacht hat sich bei Patientin Justine ein Erregungszustand.
Das manisch-depressive Subjekt sieht sich nur im Spiegel des anderen.
Vorläufige Diagnose,
bipolare affektive Störung.
Nennen Sie mich Justine. Das bist du, Justine.
Das bist du, Justine.
Das bist du, Justine. Das bist du, Justine.
Meine Anamnese.
Ganz manisch ist es dann schon, wenn ich irgendwie nackt aus dem Haus gehe, weil ich irgendwie meine, die Arztpraxis schließt bald und ich meine Sachen nicht finde und bevor ich durchdrehe, mache ich einfach kurzen Prozess und fahre eine Station halt ohne Hose.
Also ich habe eine erhöhte Libido und das ist auch mit der Manie, kommt es denn zustande? Und ich gehe im Krankenhaus und dann sage ich, 2 Tage später zur Krankenschwester, ich möchte, dass sie einen Blick auf mich haben, dass ich da mit den Männern nichts mache. Ins Zimmer gehe, in die Dusche gehe oder sowas. Ich sage immer so, Männer sind mein Hobby. Ich kann dir die Zahlen nennen. 1965 bin ich geboren. 65. Das wäre doch gut, wenn ich jetzt direkt aufhöre, oder? Das wäre doch richtig gut. Hier ist ein Schlussstrich. Aus, vorbei. 65.
heutigen Abstimmung in meinem inneren Parlament ist, ich habe eine überparteiliche Mehrheit, sowohl die 60%-Fraktion als auch die 40%-Fraktion in meinem inneren Parlament, also die 60%, die mich für krank und langsamkeitsbedürftig hält und die 40%, die mich für schlau und und gestaltungsbedürftig hält.
Normales Leben. Stink, normales Leben. Dummerweise ist kein normaler Mann sozusagen in der Lage, mehr oder weniger auf mich zuzukommen. Wir sind schon meist Kranke.
Zum einen bekommen Sie eine geringe Dosis Seroquel.
Beruhig dich, Dr. M.
Ein atypisches Neuroleptikum. Damit werden Sie die unbestimmte Angst in sozialen Situationen und Ihre Träume in den Griff bekommen.
Justine, du.
Und auf alle Fälle Lithium. Ein natürliches Element, das wirkt ausgleichend.
Die ersten Monate danach bleibst du zu Hause. Bewegst dich nur für Bewerbungsgespräche vor die Tür.
Vegetierst vor dich hin.
Durchbrochen von Energieschüben aus Panik, dass die Tabletten nicht wirken. Aus Angst, dass die Diagnose falsch oder gar lebenslang richtig ist. Das ist so komisch, wenn ich mich verraten. 2010. Ein Jahr ist nach deiner Diagnose vergangen. Du gehst erstmals zu einem Treffen der Selbsthilfegruppe für Bipolare am Nordrand von Berlin.
So ja, du wirst es ja auch. Heute wird aufgenommen.
Ja, hallo. Gut.
Der Veranstaltungsraum in einer Nervenklinik. Neugierde, was es für Menschen sind, zu denen du gehörst.
Du bist nicht allein,
du bist nicht allein mit der Krankheit, Justine.
Ich befürchte, dass ich sozusagen am Anfang einer Hypomanie bin, sozusagen.
ADHS-Kinder leiden oft im Erwachsenenalter an bipolaren Störungen. Das ist normal, erklärt dir Olivia, eine Frau Ende 40. Sie lebt seit 13 Jahren mit der Diagnose bipolar. Du, Justine, gerade erst seit einem.
Unbedingt.
Olivia war Beamtin. Erhält jetzt monatlich 1.000 Euro vom Staat. Ich bin verrentet, sagt sie beschämt. Sie bekommt eine Invalidenrente aufgrund ihrer Bipolarität.
Das hat ihr unheimlich gut getan, hat sie geschrieben. Sie wochenlang abgekapselt von der Welt.
Das Treffen läuft ruhig, geradezu bürokratisch ab. Alle haben Notizzettel vor sich. Apfelsaftflaschen auf dem Konferenztisch. Selbstgemaltes an den Wänden. Aufgaben werden verteilt, vereinsinterner besprochen.
Du gehörst jetzt zu dem Verein. Zumindest zur Gruppe.
Du gehörst jetzt zu dem Verein.
Nein, tust du nicht. Es wird dein letztes Selbsthilfetreffen sein. Die Erfahrung deprimiert dich.
Es wird dein letztes Selbsthilfetreffen sein.
Es geht dir schlechter als zuvor.
Die Erfahrung deprimiert dich. Es geht dir schlechter als zuvor.
Du wehrst dich gegen die Diagnose. Zur Beruhigung erhöhst du zu Hause die Seroquel-Dosis, das atypische Neuroleptikum.
Ich weiß zwar genau, wie ich reagieren kann, am sinnvollsten, wenn man mir, sagen wir mal, ein Kompliment macht, dann sage ich Danke. Aber wenn man das sozusagen 15 Mal macht, dann bewirkt es in mir drinne so, Mensch, das ist ja doch was ganz Besonderes, ganz Liebenswürdiges, Fantastisches. Und es wird dann immer toller. Und dann weiß ich aber, dass ich jetzt aufpassen muss.
Olivia kennt ihre Grenzen, was manisch und was depressiv ist. Für Außenstehende ist es schwieriger.
Du bist so anstrengend, Justine. Ruf's mal an, mal nicht, sag spontan Dinge ab oder kommst erst gar nicht.
Einfach nicht wiederzuerkennen. Eine Freundin schreibt dir nach einem abermals misslungenen Treffen:
Meld dich erst wieder, wenn du normal bist, Justine.
Circa 4 Millionen Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben eine bipolare Störung wie du. Und wie du wissen sie die längste Zeit nichts davon, und fahren auf einer Stimmungsachterbahn, ohne dafür ein Ticket gelöst zu haben. Abfahrt, Proklimax, Ankunft am Boden. Die Wahrheit entspringt dem Verkennen.
Abfahrt, Proklimax, Ankunft am Boden.
Sobald Sie eine psychiatrische Diagnose bekommen, sind Sie nicht mehr der, der Sie vorher waren.
Durch deine Diagnose ist aus dem Ich ein Du geworden. Als Looping-Effekt bezeichnet es Felix Hassler von der School of Mind and Brain der Humboldt-Universität Berlin, der Schule des Gehirns. Hassler ist Psychopharmakologe.
Wenn es Ihnen nicht gut geht, Sie lassen sich untersuchen, gehen vielleicht in eine Klinik oder zum Hausarzt und denken, irgendwas ist mit meinem Leben.
Warst du zu freundlich an der Tankstelle? Hast du mit dem Verkäufer geflirtet?
Er hatte schön ausgeprägte Gesichtszüge.
Warst du zu nett?
Ich habe diese Stimmungsschwankungen, aber Sie wissen vielleicht gar nicht, was das ist. Sobald Sie diese Etikette bipolar, manisch-depressiv haben, wird das eine ganze Kaskade von Prozessen auslösen.
Abermals eine Freundin versetzt. Das Kino musste ausfallen.
Den Grund weißt du nicht mehr.
Den Grund weißt du nicht mehr.
Du übernimmst keine Verantwortung.
Deine Krankheit übernimmt die Verantwortung für dich. Vier Paar Schuhe in einer Nacht online gekauft.
300 Euro weg. So ein Mist.
Du hast viel zu viel ausgegeben letzten Monat und immer noch keinen Job. Schulden hattest du schon vorher. Du schreibst deiner Bank mit der Bitte um Stornierung. Dein Argument, bipolare Störung. Legst dem Brief eine Kopie der psychiatrischen Anamnese bei.
Auch Ihr Umfeld wird darauf genauso reagieren. Also wenn Sie das am Arbeitsplatz sagen, dann wird man sagen, naja gut, das ist nicht mehr so belastbar vielleicht. Wir geben jetzt eben vielleicht eher nicht diese Aufgabe, weil je nachdem, was dann in einer Bipolarität passiert, könnte dann vielleicht Kunden erschrecken.
Meine Pläne sind doch direkt im Müllermal landet. Mein erster Mann hat mal ganz lieb zu mir gesagt, wäre die Krankheit nicht gekommen, Olivia, aus dir wäre was politisch Großartiges geworden. Nein. Ich freue mich nicht. Geht auch nicht. Wenn es diese Diagnose gar nicht gegeben hätte, dann wäre ich immer noch mit meinem ersten Mann verheiratet, hätte vier Kinder, dreimal im Jahr verreist, dann wäre ich ja jetzt Beamtin im gehobenen Dienst.
Bei den Genetikern ist es schon so, sie werden heute kaum mehr einen Genetiker finden, der ihnen sagt, wir werden ihnen eines Tages das oder die Gene für eine Bipolarität liefern.
Mit 30 ging es richtig los, denn diese Erkrankung, mit 30? Ich glaube, es war dann eine Überforderung. Ich habe in der Jugend viel gemacht. Ich war bei den Falken aktiv und dann war ich in der Politik. Und da war ich auch so weit, dass ich zumindest auf der Ersatzliste der BVV war. Zwei Plätze haben gefehlt. Ich war mit dem Michael Müller, Wovereit und wie sie heißen, zusammen in einem Boot. Das Alter hat gepasst. Ich war eine der wenigen Frauen. Jetzt ging es los und jetzt hatte ich den Kopf, ich werde Bürgermeisterin von Berlin.
Du bist zum Café bei Olivia eingeladen. Der fast Bürgermeisterin von Berlin, einer Vollblutpolitikerin.
Irgendein Tropfen war zu überlaufen, es war zu viel und dann hatte ich das als einen Nervenzusammenbruch erlebt. Habe ich nicht mehr geschafft, nicht mehr auseinandergehalten. Ich bin zu Freunden gegangen und habe geklingelt und habe gesagt, hier bin ich und habe sie gesagt, 3-4 Themen von mir erzählt, in diesem Redeschwall. Wenn ich das dann fertig erzählt habe, die Person kam nicht zu Wort, hat gesagt, du, ich muss jetzt gehen. Und dann habe ich wieder die Tür zugemacht. Also ich wusste gar nicht, wie man einen Psychiater sucht, also gar nicht in meinem Zustand. Ich bin dann in eine Apotheke gegangen. Und da war so ein Taxifahrer meine Rettung, der hatte mich dann in der Telefonzelle so gesehen, wie ich da gesessen habe. Und weil jetzt habe ich die Telefonseelsorge angerufen. War immer noch nicht, weil, glaube ich, immer besetzt war. Und der Taxifahrer hatte dann gesagt, na, ich helfe Ihnen mal, was ist denn los und so. Und dann sage ich, naja, ist nicht, ich werde Sie mal hinfahren. Und dann habe ich gesagt, hier haben Sie 1000 D-Mark, die ich in meiner Hosentasche hatte. Und da hat er gesagt, ach, wissen Sie was, machen wir umsonst. Und dann hat er mich in der Krise abgegeben. Und die haben nicht lange gezögert. 2 Wochen später haben sie dann die Diagnose für mich gestellt, weil ich eigentlich recht, wie soll ich denn sagen, so exemplarisch bipolar bin.
Neben Olivia auf der Couch sitzt ihre Zwillingsschwester Sabine.
Ich heiße Sabine, bin 49 Jahre alt und habe eine Zwillingsschwester.
Eineiig, Zwillinge.
Die doch nicht überall nur gleich ist.
Von außen und biologisch, innen nicht.
Ich nehme ja alle Menschen so, wie sie sind. Vor allen Dingen das Besondere nehme ich immer zur Kenntnis. Das Besondere bei meiner Schwester, der hat jetzt einen Namen bekommen.
Olivia lebt in einer kleinen Einzimmerwohnung in Treptow. Die Reste von zwei gescheiterten Ehen finden leicht in dem Zimmer Platz. Schulden, Privatkonkurs. Sie hatte nichts mehr. Fotos von ihren beiden Söhnen sind an der breiten Fensterfront angebracht. Ihren Jüngsten darf sie seit einem Jahr nicht sehen. Er hat Angst vor ihr und ihrer Krankheit. Kontaktverbot.
Dass sie so hoch und so tief sein kann und keine Lust hat, in der Mitte zu sein.
Ein Stimmungskalender füllt die Wand im Zimmer aus. Du führst auch so etwas, Justine.
Ich mach das mal an bei meinem aktuellen Monat, ist natürlich am spannendsten. Mach ein Kreuzchen halt an, wie die Stimmung ist. Und hier, ich bin euphorisch, das merkt man. Hier, ich bin hier oben. Dann habe ich hier bei dem Gewicht, ach, da habe ich schon wieder die 9 vorne. Also, und hier habe ich aufgeschrieben, dass ich morgens die Tabletten vergessen habe. Und hier habe ich aufgeschrieben, das mache ich aber neu, dass ich Mittagsschlaf mache. Und hier sind die Termine. Hier sind 4, sind 3. Also ich habe natürlich ein bisschen gelogen, weil es jetzt weniger werden. Hier sind es 4, aber 2 sind es meistens.
Will ich wirklich, dass sie alle Höhen hat und dann auch gleichzeitig den Preis zahlt, alle Tiefen zu haben? Da bin ich doch die liebende Schwester, die denke, nehmen wir die Sicherheit und die Mitte. Ich finde, es ist ein einfacheres Leben mit Medikamente. Wenn sie sich auf was ganz doll freut, dann ist es positiver Stress. Noch nicht mal das ist gut für sie. Auch wenn es positiver Stress ist und wir uns ganz doll freuen, dass wir zusammen in den Urlaub fahren, kriegen wir mit. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Da macht sie wieder Verrücktheiten, statt ich schneller die Kurve kriege und denke, ah, Baumstamm.
Und das Wort habe ich so erfunden, weil ich mich manchmal mit einem Baum vergleiche, mit einer Eiche oder so in mir drinne. Und es ist sozusagen für die Leute, die mir wichtig sind, die dürfen dieses Wort nennen. Und ich muss dann sofort reagieren. Ich gehe dann sofort zum Arzt, ins Krankenhaus, erhöhe die Medikamente, gehe schlafen, sage Termine ab, irgendwie so.
Wenn sie keine Medikamente nehmen würde, dann würde sie viele Dinge tun, ganz oft verletzt werden, aber auch ganz oft Erlebnisse haben, die sie begeistert.
Man kennt kein psychisch gesundes Gehirn.
10 Jahre war Felix Hassler an der psychiatrischen Klinik der Universität Zürich tätig.
Wenn Sie das Gehirn anschauen, auch eines Depressiven oder eines Schwerstdepressiven, da werden Sie nicht sehen, was ihn vom Normalen auf den ersten Blick unterscheidet. Das heißt, man kennt eben keinen Zielzustand des psychisch intakten Gehirns, auf den man dann eben hinarbeiten könnte.
Mit neurowissenschaftlichen Methoden werde man das Wesen des Menschen nicht erklären können, schreibt Felix Hassler.
Es ist natürlich immer nur eine große Behauptung eben gewesen, dass psychische Störungen tatsächlich nichts anderes sind als Störungen des Gehirns.
Wenn es keine Probleme gibt, erschaffst du sie dir. So kannst du deine Geschichte weiterleben. Beinahe Frau Wirtschaftsprüfer. Es ist Winter 2010. Auf Tinder findet ihr euch eines Nachts. Ein Wischen und ein Match. Ein pulsierendes Herz auf dem Smartphone. Das virtuelle Ergebnis. Real lebt der Mann in Pankow, ist verheiratet und wohlhabend. 8 Wochen lang schick essen gehen in Berlin-Mitte. Ein Hotelzimmer für ein paar Stunden nebenan ist reserviert. Er ist so alt für dich, der Wirtschaftsprüfer.
Betroffene sagen, ja Moment, ich bin gar nicht krank, sondern das ist eine natürlich mögliche Ausprägung meines Gehirns.
Keine Konversationen bei euren Treffen.
Du redest wie ein Wasserfall und er denkt ans Bett.
Deine Jugend und deine Brüste.
Sugar Daddy.
Sugar Daddy, der Reiz war das Spiel.
Sugar Daddy.
Ich bin gar nicht krank, sondern das ist eine mögliche Ausprägungsform der Normalität.
Weiß er von diesem Spiel? Du wickelst ihn um deinen Finger und er klebt daran fest.
Weiß er von diesem Spiel?
Bis zuletzt.
Warum
bloß? Bis er seine Ehefrau verlässt. Er macht es kaputt. Er ist nun geschieden. Du versteckst dich und blockierst seine Nummer.
Nun wieder alleinige Zeugin deiner Störung.
In der Geschichte findet man Beispiele von, zum Beispiel von Persönlichkeiten, über die berichtet wurden. Wenn man das anschaut, also sozusagen pathobiografisch untersucht, muss man ganz klar sagen, das ist ein typisches Beispiel für eine manisch-depressive oder eben eine bipolare Störung, die sich ja letztlich einfach dadurch auszeichnet, dass die normale Bandbreite der Gestimmtheit, also zwischen vielleicht man ist etwas müde, energielos, eher traurig, bis gut gelaunt, witzig, alles ist wunderbar, dass sich das einfach extrem ausweitet. Die Frage ist natürlich, wie nennt man das dann und wo fängt das Pathologische an? Das ist natürlich dann letztendlich sehr willkürlich. Man muss einfach irgendwo festlegen, dieses Verhalten oder dieses Erleben ist noch normal und dieses nicht mehr.
Die Menschheit verrückt.
Verrückt.
Immer weniger finden Schutz unter der Glocke des Normalen.
Ich habe ein Thema, woran ich schon immer zu knabbern habe, aber jetzt eben sehr schwer, weil ich meinen Sohn nicht sehe. Der ist ja 14 und der möchte mich nicht sehen. Der lebt beim Vater und ich muss auch immer mehr davon ausgehen, dass er nicht so sehr manipuliert wurde, sondern dass es schon sein Wunsch ist. Bin ich traurig drüber. Es ist über ein Jahr jetzt schon, dass ich ihn nicht gesehen habe. Und ich bin letztes Jahr 26 Mal irgendwo gewesen, beim Jugendamt, beim Amtsgericht, beim, was weiß ich, Kinderpsychologin. Und es nützt alles nichts.
Ja, das ist ein Elend für meine Süße.
Also, will ich bloß nicht mehr den Fehler machen und sagen, loslassen. Und so. Das schaffe ich ja, weil ich ja meine Medikamente nehme. Die Angst, ich nehme keine Medikamente. Und dann habe ich die Vorstellung da von mir, dass alles vorbei ist. Und dann bin ich doch lieber eher vorsichtig, als dass ich es ausprobiere. Ich würde mal so sagen, ich habe so einen Baum in mir drin. Ich war früher immer so eine Birke, die so schwankt, so wackelt und so. Der schlimmste Zustand ist, wenn ich das einzelne Blatt bin, wenn ich dann nur so... Jetzt fühle ich mich immer wieder mal mit einer Eiche, mit diesem Lithium. Ich fühle mich fester in mir drin.
Bei der Halbjahreskontrolle 2011 hat Dr. M. sein Hemd aufgeknöpft. Dein Logfett zahlt sich aus. Ihr haltet den Termin kurz wie immer. Du erzählst von deiner neuen Assistenzstelle in der Galerie. Sparst aus, dass dein Arbeitstisch übersät ist von gelben Haftnotizzetteln.
Muss er das wissen?
Nur nichts vergessen, Justine. Schlüssel dabei? Herd ausgeschaltet? Die Kaffeemaschine. Den Verschluss des Stiftes aufgesetzt.
Nur nichts vergessen, Justine.
Deine Handtasche bis zum Rand gefüllt für Eventualitäten.
Auch darin finden sich die gelben Notizzettel.
Wie überall in deinem Leben. Jede Tat hat Bedeutung und gleichzeitig das Potenzial, dir zu misslingen. An das Zittern müssen sie sich gewöhnen. Das kommt von den Lithiumsalzen, beschwichtigt Dr. M.
Also keine Kontakte mit Freunden.
Aha, Schlafstörungen. Aha.
Also
seit wann
keine
denn?
Kontakte mit Freunden.
Ich gebe Ihnen ein leichtes Schlafmittel mit.
Unregelmäßig besuchst du eine Tagesklinik für Bipolare in Berlin-Reinickendorf.
Dort ist ein kleiner Pavillon für Betroffene geöffnet. Ihr könnt mit Therapeuten sprechen, macht Meditationsübungen und zeichnet.
Seit deinem Kunststudium hast du nicht mehr gezeichnet. Vögel. Immer wieder Vögel.
Immer wieder
Lebende
Vögel.
Und Tote.
Lebende und Tote.
Lebende und Tote.
Ja, derzeit habe ich mich wieder eingebucht in der Klinik für In meiner Heimatstation auf der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.
2012 war Roman Vortragender in der Klinik. Sein Thema: Wie lassen sich Arbeit und Bipolarität vereinen?
Dieses Krankenhausattest ist sozusagen eine gesellschaftlich akzeptierte Entschuldigung.
Damals war Roman Lektor an der Humboldt-Universität. Nun im Alter von 45 ist Roman verrentet. Seine letzte Arbeitsstelle bei einer großen überregionalen Tageszeitung als Programmierer hat er vor Monaten verloren. Sein zweites Masterstudium Elektrotechnik abgebrochen.
Ich bin 1970 geboren, bis 2001 nie mit Psychiatrie in Berührung gekommen, also persönlich nicht. Und dann aber auch gleich so lange, dass ich das nicht mehr aus meinem Lebenslauf verbergen konnte. Das ist eigentlich aus einer ganz etablierten Existenz heraus nie wieder ins Arbeitsleben zurückkam. Faden verloren.
Schaffen und regenerieren. Manie und Depression sind voneinander abhängig. Das Ende seiner Depression ist der Beginn einer Vorstufe zur Manie oder zu einer manischen Phase. Lässt der Rausch aus Schlaflosigkeit und Tatendrang nach, regenerieren sich Körper und Geist im Rückzug in die Depression. Ein Kreislauf.
Also eben jetzt erreichen sie mich gerade so in so einer Phase, wo ich so doch ein bisschen ein mickriges Häufchen bin. Naja, unfrisiert, unrasiert, das ist mir alles irgendwie noch zu viel gewesen. Ich habe mich runtergekommen, so was die Klamotten betrifft.
Roman lebt die meiste Zeit im Klinikum Berlin-Neukölln. Bei seinem Vortrag 2012 hatte er sich klar ausgedrückt. Seine Pupillen waren ruhig, anstatt wie heute ständig bei Objekten und bei dir nach Halt zu suchen.
Also überhaupt, dass mir ein Mikrofon vorgehalten wird, das erinnert mich halt an Situationen, in denen mir was zugetraut wurde und ich mir was zugetraut habe. Vom Urknall zum Durchknall waren, nach der Weltformel suchen, dass das irgendwie vielleicht Informatiker besser rausfinden können als Mathematiker. Ein einfaches Grundprinzip zu suchen mit diskreten, deterministischen Werten.
Erratisch bewegt sich sein Augenpaar. Fliegen im Licht.
Ich habe mich auch angemeldet für eine Doktorarbeit in einfach mal historisch das deutsche Sexualstrafrecht von 1872 bis 2022 wollte ich durchanalysieren, welche Änderungen es da gegeben hat. Wer da die treibenden Kräfte war, was die Erfolge und Misserfolge, also wer dabei unter die Räder gekommen ist und wer da wirklich von mehr Freiheit bekommen hat.
200 Euro im Monat erhält Roman. Auch seine Frau bekommt Frührente. Arbeitsunfähig durch eine psychische Störung.
Ich habe eigentlich überwiegende Zeit meiner 14 Jahre Psychiatrieerfahrung gemerkt, dass in so depressiven Phasen Klinik, also speziell jetzt, also diese Klinik hier oder Klinik überhaupt nicht so wahnsinnig viel bringt. In der manischen Phase, wo man nicht schlafen kann, ist und verhandlungsfähig ist, also übermanischen Phase, kann ich irgendwie meine Fähigkeit ganz gut nutzen, um so zu kompensieren.
Mit der Diagnose Bipolarität wird dir deine Rationalität weggenommen. Du verlierst deine Autonomie und Individualität und landest in einem Kollektiv des Irrationalen. In dir sind Aktionen und Reaktionen, Gefühle und Verhalten rational.
Ich bin jemand, der sich den Stempel Also, der so wie Brezhnev Orden gesammelt hat, sich auch gerne, der nichts dagegen hat, sich Diagnosen überzuziehen. Ich habe nur was dagegen, wenn gesagt wird, Diagnosen sind unheilbar. Das zirkuläre Irrsein war im Erbgesundheitsgesetz oder in Hitlers Erlass, unheilbar Kranke dürften nach ärztlicher Ansicht unheilbar Kranke dürfen den Gnadencode zugeführt werden, oder nach Erbgesundheitsgesetz dürften die sterilisiert werden. Also das haben sie öffentlich gemacht, das andere nur durch Versenden von Totenscheinen. Ich gebe der Irrenoffensive recht, die sagt, also Geisteskrankheiten sind eigentlich nicht, sind nichts Messbares, also sind keine, das Hirn ist komplexer als ein Knochen, das hat nicht nur eine Dimension, sondern da gibt es, ich rufe schon wieder aus. Der 171er Bus, naja, gut. Ja, nee, wir können das wie ein Diktiergerät. Also sobald die Leute sauer werden, dann würde ich sagen, einstecken. Also so körpersprachlich klar machen, so, da wird jemand irgendwie grummelig, dann vielleicht weghalten oder Fragen gucken und dann, wenn der irgendwie signalisiert oder ausschalten, dann klein beigeben, aber von mir aus muss das nicht.
Ihr seid ein seltsames Paar an der Bushaltestelle. Vor der Klinik in Neukölln, du im Parka, kurzem Röckchen und Stöckelschuhen. Roman im Wintermantel, barfuß in Sandalen. Ein grauer Märztag bei 9 Grad Höchsttemperatur. Du fühlst dich wohl mit ihm, verlierst dich gerne in den penibel geschmiedeten Assoziationsketten.
Also wenn ich nicht bis um 21 Uhr mich zurückmelde, gehen die davon aus, dass ich mein Bett verfallen lasse und entlassen mich. Haben Sie auch eine Stimme gehört? Ja, Sie sind paranoid schizophren. Sie hören gerade Stimmen. Nee, das liegt daran, weil ich hier für das Radio die Antenne, den Kopfhörer als Antenne an meinem Smartphone habe, um UKW-Wellen zu empfangen. Und sobald Kopfhörer oder Headset dran ist, dann denkt er, ich bin am Autofahren und geht immer automatisch ran. Also zum Thema Stimmen hören, gerade als ich dieses Mal mich einliefern ließ morgens, ich kenne dieses Problem, dass es da schwierig ist, reinzukommen. Wenn die Leute meinen, man ist zu manisch und macht zu viel Tumult und man muss erst noch draußen mehr auf die Fresse kriegen, bevor man wirklich klinikkompatibel ist. Und dann habe ich bei der Frage, also bei diesen Standardfragen, ob ich wüsste, welcher Tag heute ist, wie ich mich fühle, ob ich Stimmen höre, ob ich Drogen genommen hätte und Alkohol und sowas. Also da habe ich halt gefragt, ja, ich hätte Stimmen gehört, dass sie mit der Oberärztin telefoniert hätten.
Man würde ja erst einmal denken, Krankheiten sind etwas Naturgegebenes. So wie es Rheuma gibt und wahrscheinlich Rheuma schon gab seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, eine Entzündung der Gelenke beispielsweise, so sei das auch mit den psychischen Störungen. Und wenn man das genauer ansieht, merkt man, dass dem eben überhaupt nicht so ist. Also es gibt natürlich bestimmte Befindlichkeiten des Menschen, die durch alle Zeiten gestört waren. Also man kann zum Beispiel Schizophrenien, Depressionen und so weiter, könnte man sagen, die sind robust über die Zeit.
Zu Sprachlosigkeit und dem Zittern ist bei dir Schlaflosigkeit eingezogen. Einige Wochen hast du keine Tabletten genommen. Verzweifelt versucht dein Organismus, wieder ein Gleichgewicht herzustellen.
Es gibt aber auch viele Krankheitsentitäten, die eine Zeit lang en vogue sind und plötzlich verschwinden und heute annähernd unbekannt.
dein Experiment ohne Medikamente misslingt.
Du hast eine Kundin angefahren.
Du hast eine Kundin angefahren, nachdem sie deine Ausbildung hinterfragt hat.
Grundlos hast du einen Lieferanten zur Sau gemacht.
Grundlos hast du einen Lieferanten zur Sau gemacht. Bloß weil er dich darum bat, eine unleserliche Unterschrift zu wiederholen.
Du hast Rotwein auf eine Skulptur verschüttet?
Das war teuer.
Nun wieder ohne Job.
Nun wieder ohne Job.
Dafür ruhiger mit Medikamenten.
Dafür ruhiger mit Medikamenten.
Mit diesem diagnostisch-statistischen Manual 4, das kam, glaube ich, 1984 heraus, da war ja der letzte Hit war die ADHS, also die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, die da neu eingeführt wurde und zu einem Boom, zu einer wahren Epidemie von Diagnosen geführt hat.
Du sitzt auf deinem Bett. Allmählich presst liebevoll deine Fettröllchen mit den Fingern zusammen, stellt sich dein Körper wieder auf die Medikamente ein.
Dein Gehirn stellt sich in Stand-by-Modus.
Nebenwirkungen sind normal für dich. Dein Speck ist auf Besuch.
In der Zwischenzeit ist vor allem die sogenannte Pediatric Bipolar Disorder, also die bipolare Störung bei Kindern, ist das wirklich eine enorme Inflation dieser Diagnose gab, bis hin, dass schon vierjährige Kinder bekommen eine bipolare Störung diagnostiziert.
Eine kürzere Lebenserwartung ist normal für dich.
Aufgeschwollen.
Zuckungen, Mundtrockenheit, Verdauungsstörungen und Gewichtszunahme, es kann auch der Alkohol sein, sind normal für Bipolare.
Ich meine, dass ein Vierjähriger Stimmungsschwankungen hat und zornig sein wird, das ist kein Beweis dafür, dass er eine bipolare Störung hat, sondern es ist ein Beweis dafür, dass er 4 Jahre alt ist.
Roman lässt dich einen kurzen Blick in sein Zuhause werfen. In der Wohnung in einem Hinterhaus in Neukölln lebt Romans Ehefrau.
Du wolltest nicht aufgenommen werden, aber ich muss das...
Romans Ehefrau zeigt sich dir nicht, will unerkannt bleiben.
Du hast eben gerade versucht anzurufen und da standen wir vor dem Fenster, haben über das Fenster geredet. Da hast du eine Tonstörung produziert, dadurch, dass du hier rauskommst.
Romans Zimmer ist vollgeräumt mit Büchern,
also hier will ich heute
Seminartexten, alten Elektronikgeräten und einem Stockbett.
Ich bin jemand, der tendenziell Sachen nicht so schnell wegschmeißt, sondern, also sieht ein bisschen, ein paar messingmäßige Papierstapel sind hier und noch Kisten und sowas.
Es ist eiskalt in der Wohnung. Im März unbeheizt. Telekom-Rechnungen und Leergut stapeln sich auf dem Küchentisch. Das Zuhause seines kleinen Bruders sei anders. Normal, sagt Roman.
Ich hatte ein bisschen Kontakt mit meinem Bruder. Hab ihn ab und zu mal besucht im Krankenhaus.
Romans Bruder will anonym bleiben.
Das, was ihm so richtig antörnt sind, oder wo er dann richtig viel Energie reinsetzt, sind eigentlich Ziele, die was so ganz Außergewöhnliches sind. Wo er dann irgendwie ein Rechtsverfahren mit, was weiß ich, dem irgendwelchen Ministern oder so oder der holländischen Königin, die er verklagt. Zum Beispiel alle Leute sprechen schlecht über die Pädophile, also ist die Herausforderung, die Pädophile zu verteidigen, auch wenn es da vielleicht gar nicht so viel Schnittstellen gibt.
Da stimmt irgendwas in den Gewaltverhältnissen nicht. Die holländische Königin, also heutige holländische Königin, damalige Kronprinzessin und ihr Ehegatte, der heutige König, die haben lang tradierten niederländischen pädophilen Vereinigungen die haben die Unterlassung beklagt und in erster Instanz auch gewonnen. Ein Foto von, das auf deren Diskussionsforum, ein Foto von der Kronprinzessin Amalia erscheinen durfte, was urheberrechtlich völlig freigegeben war. Also, das war Schuld durch Verbindung, also das ist einfach nicht gleiches Recht für alle, sondern Menschenrechte nur für Menschen und nicht für Untermenschen und Aber ich würd das beschreiten, es gibt nichts, es gibt keinen nicht-egoistischen Altruismus.
Romans pädophilen Verteidigungsschrift nimmt die Justiz nicht ernst. Dafür quillt sein elektronisches Postfach von Anfeindungen Fremder über. Er wird wegen seiner Haltung mit Hassmails überschüttet.
Wir sind hier im Land, wo das unwerte Leben ausgemerzt wurde. Und das steckt uns wieder 30-jährige Krieg in den Knochen. Da haben wir Meme, die wir weitertragen, die irgendwie unreflektiert sind.
Ich finde das Wort krank in sich vielleicht zu einfach, um das zu beschreiben, was dort stattfindet. Ich denke, es ist was in ihm da, was ihm viel kaputt macht, ihm viel das Leben schwer macht, worunter er leidet. Streitsucht. Also wenn es den Wort Bipolarität nicht gäbe, dann würde man sicherlich auch mit anderen Worten beschreiben können.
Darf ich dazu zwei Stichworte ergänzen, die dir vielleicht geholfen hätten? Jan Feddersen meinte, beschrieb diese Kindergarten, also 68er Impuls als sozialliberalen Hochmut. Also wir wissen es besser. Wir zeigen euch, wo es lang geht und dass sich das bis heute fortpflanzt. Wo du gesagt hast, du magst es nicht krank nennen und sowas, aber es hat einen kranken Anteil oder einen kränkenden Anteil. Ich sage immer, ich bin der Erfinder der Wortkombination psychisch kränkend.
Ich sehe einen gewissen Wert auch in denen, die man nicht erreicht, weil die vielleicht andere Realitäten mitkriegen als andere. Aber oftmals auch Sachen, die in der Gesellschaft stecken. Also die leiden müssen von Problemen, die in der Gesellschaft stecken. Und vielleicht ist einfach dieses so ein Verständnis, dass er nicht der Gescheiterte ist, sondern jemand, der ein Leid mitzutragen hat, was andere vielleicht nicht zu tragen haben. Eine Sache, wie ich damit relativ entspannt mit ihm umgehen kann.
Ich sag auf jeden Fall, ich bin mit vielen Sachen bin ich nicht synchron mit der Zeit.
Diese destruktive Energie, das Provozieren und Beleidigen und so weiter, was über den Inhalt, den er eigentlich vermitteln will. Er hat oftmals interessante Gedanken und Herausforderungen, die er sich annimmt, aber dass es doch auf eine Art und Weise macht, die destruktiv ist. Für andere und für ihn selber. Davon muss er geschützt werden.
Als Tiger starten und manchmal als Bettvorleger landen, manchmal aber auch einen Durchbruch schaffen.
Hallo? 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 Hey! Hey, Sie? Was machen Sie denn da?
Im Netz besorgst du dir Ketamin.
Traurig.
Das gelblich gepresste Pulver wird dir per Post geliefert.
Zu gut gelaunt.
Als Absender eine Tierklinik in Bulgarien.
Zu gesprächig.
In Foren preisen Betroffene das illegale Pferdebetäubungsmittel.
Zu nachdenklich.
Es nütze scheinbar bei Bipolaren besser als legale Medikamente.
Zu uninteressiert. Zu aufreizend.
Im Besonderen in einer depressiven Phase.
Zu traurig.
Was soll's? Du ziehst das Pulver in die Nase.
Zu charmant.
Ein chemischer Beißen,
zu unmotiviert, zu übermotiviert,
dein Atemstock, du fällst in ein Loch,
zu unempathisch,
okay, hol nur kurz,
zu involviert, zu emotional,
kurz nur, danach minutenlanges Netzhautflimmern,
zu klein und zu grandios,
du siehst deine Wohnung am helllichten Tag in einem brüchigen Stroboskoplicht, du malst, zeichnest, läufst mit Hut und in Stöckelschuhen durch den Wohnblock,
Exzess und Intensität im Zeitraffer.
Alles, was von der Norm abweicht, kann ja einerseits ein Motor für Genialität und Kreativität sein, aber es kann auch verunsichern, weil es unberechenbar wird. Also eben, wie weit geht das noch? Wie unberechenbar ist diese Person dann?
Stundenlang sammelst du Flaschen und stellst diese in der Wohnung, im Gang und im Garten präzise nach Maß auf.
Es sind deine kleinen Soldaten, die dich beschützen. Hunderte bestimmt. Die grün und blau die einfallende Sonne reflektieren.
der letzte Tanz mit dem Hohn spiegelt, bis er umfällt. Du machst weiter, bis auch du neben Flaschen und Scherben liegend im warmen Sommergras einschläfst.
Da hatten sie vielleicht am Anfang mal ein Antidepressivum. Das ging dann so halbwegs. Dann haben sie vielleicht mal die doppelte Dosis gekriegt, weil es nicht genützt hat. Dann hatten sie Schlafstörungen, weil sie so aufgekratzt waren. Haben sie ein Medikament bekommen zum Schlafen. Oder haben, wie gesagt, eine hypomane Phase. Haben sie einen Mood-Stabilizer. Und mit der Zeit ist es ganz schwierig, aus diesem Konglomerat von Psychopharmaka eines wieder herauszunehmen.
Ich liege benommen und regungslos im Gras vor meiner Haustüre. Ein besorgter Nachbar hat einen Krankenwagen gerufen. Meine Arme und Hände sind von den Scherben des Spiegels blutig. Im Krankenhaus binden mich die Ärzte fest. Verdacht auf Suizidalität. Ich wehre mich. Amtsarzt, Zwangseinweisung. Nach 2 Wochen holen mich endlich meine Eltern ab und bringen mich in eine Klinik nahe bei sich in der Schweiz. Dort bleibe ich 1 Monat zur Beobachtung.
Das ist dann wirklich wie ein Kartenhaus. Wenn Sie da etwas entfernen, dann bricht das alles zusammen. Das heißt, das ist eben ganz schwierig, weil eben auch das Gehirn ja dann über Jahre Zeit hatte, sich daran zu gewöhnen. Gibt es letztendlich in vielen Fällen nur die Möglichkeit, entweder Sie gehen in eine Abteilung quasi für einen Klinikaufenthalt 2 Wochen und machen wirklich einen Entzug, der natürlich überwacht werden muss und der auch nicht ungefährlich ist, wo sie einfach alles auf einmal wieder loswerden.
Eine zweite und einige Monate später noch eine dritte psychiatrische Untersuchung. Dann der Widerruf. Bei der Patientin können zu diesem Zeitpunkt keine Anzeichen auf eine affektive bipolare Störung festgestellt werden.
Binormal. Grenzbereiche des Bipolaren. Ein Feature von Christian Lerch und Irina Balzer. Stimme Justine, Effi Rapsilber. Technische Realisation: Benedikt Bitzenhofer und Ilse Siewecke. Regieassistenz: Ellen Verstegen. Regie: Matthias Kapohl. Redaktion: Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Österreichischen Rundfunk 2015.